Herzlich willkommen zum Musikmanager Podcast. Heute bei uns zu Gast ist eine echte PR-Spezialistin für Bands und Entertainment. Bei uns zu Gast ist Sabine Kronawetter. Sie betreut unter anderem Kampagnen für internationale Künstler wie die Arctic Monkeys, Franz Ferdinand oder nationale Größen wie Granada, Kari Kari oder die Steaming Satellites. Wir sprechen heute darüber, wie ihre PR-Kampagnen ablaufen, wer medial die wichtigsten Keyplayer in Österreich für Musikpromotion sind, wie man Redaktionen überzeugt, nach welchen Kriterien dort entschieden wird und wie man als Band bestmöglich mit einem Promoter zusammenarbeitet. Sabine, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr cool. Du, Sabine, am Anfang des Podcasts interessiert uns immer ganz besonders so dein Werdegang. Du bist ja in Wien aufgewachsen. Was waren so deine ersten Schritte in die Musikwelt rein?
Na, die ersten Schritte, die habe ich eigentlich über die Nachrichten gelegt. Das war irgendwie ganz witzig. Also ich habe mein erster Job quasi hat im ORF Funkhaus begonnen, im Landesstudio, bei Radio Wien und Wien Heute, also bei der Nachrichtensendung. Mhm. Und ich war da eben Regieassistent und Sekretärin und es war irgendwie ganz, ganz witzig, so nach der Schule zum Reinschnuppern und Medien und Musik generell hat mich eigentlich immer interessiert. Das ist halt der erste Schritt, waren halt dann bei mir die Medien. Und das war halt total spannend, das alles zu sehen, vom Sendungsmachen, von damals noch mit Schmalbändern halt Beiträge geschnitten und aufgelegt. Und das war halt schon ein ganz anderes Arbeiten. Ja.
Wie bist du da reingekommen?
Durch Glück, also wirklich nur durch Glück und Zufall. Ich war nach der Schule, ja, habe mit dem Studium begonnen und so weiter. Und irgendwie war es für mich aber dann... Ich wollte es nicht machen, was alle anderen gemacht haben. Das sind alle irgendwo zu einer Bank gegangen oder zu irgendeiner anderen Firma als Marketingassistent. Und mir war das einfach, ich wollte es nie, mir war das viel zu langweilig. Und dann haben wir gedacht, ich schicke einfach einmal eine Bewerbung an den ORF, einfach so an die Personalabteilung und dann schauen wir mal, was passiert. Und habe eigentlich überhaupt nicht dran geglaubt. Und dann kommt da wirklich ein Brief zurück, ja, dass sie gerade für diverse Stellen jemanden suchen und ob ich nicht mal in Königlberg vorbeikommen möchte und das habe ich dann getan und eine von diesen Stellen war halt eben diese Regieassistenzstelle im Funkhaus und das hat mich halt damals am meisten interessiert.
Ja. Hast du da schon irgendwelche Qualifikationen gehabt oder hast du einfach so quasi mit Maturaabschluss?
Gar nicht. Also in diesen, ich habe da überhaupt keine also irgendwelche Schule oder irgendwas Spezielles in diese Richtung gemacht.
Ja, also ja, cool. Ja, das heißt, das war so deine erste Schule da beim ORF-Landstudio?
Genau. Ja, genau, das war das erste.
Wie, also was habt ihr da dann so gemacht? Ich habe gesehen, ihr habt so wirklich noch richtig oldschool die Bänder geschnitten
und
so.
Ja, wirklich mit Schmalbändern und dann immer der Moderator moderiert, also die Nachrichten eben. Ja. Und dann war das Zeichen, das war dann für mich das Zeichen, okay, jetzt drückst du auf Play oder legst du Schmalband für den Beitrag XY auf. Ja. Und so haben wir halt die Sendungen früher gemacht. Und da war dann auch noch ein Techniker gegenüber, der sich um alles gekümmert hat. Ja. Also das ist jetzt doch ein bisschen anders vom heutigen Radio machen. Aber es ist noch gar nicht so lange her und das ist ja das Arge, wie schnell sich das dann, weil diesen Umstieg aufs Digitale, den habe ich auch noch miterlebt.
Ja. Also, ja. Wie ist dann weitergegangen bei dir?
Na, ich bin dann zur Ö3 gegangen, also immer noch also im Zuge von, also in der Nachrichtenredaktion war ich dann, bei den Ö3 Nachrichten und habe also auch als Regieassistenz, Office Management hat man das dann auch damals genannt, war ich dann tätig und habe mich halt um alles rund um organisatorische Abend- und Dienstpläne und um das Ganze halt intern gekümmert. Und habe aber dann in weiterer Folge dann zum Beispiel für die Internetredaktion auch geschrieben nebenbei oder habe für die Musikredaktion eben, und das war dann wahrscheinlich der erste Step in die Richtung, begonnen, Interviews zu machen. Ja. Also, das war dann irgendwie ganz aufregend, wie es dann geheißen hat, magst du nicht nach London ein Backstreet Boys Interview machen? Ja, ich war voller Panik. Ja, Backstreet Boys waren immer schon die Helden, ja, also in meinen Jugendjahren, und jetzt erst nach London fliegen und die Neil Tennant treffen und ein Interview machen. Ja. Also ich war völlig nervös, ja, aber es hat mir dann auf der anderen Seite auch total Spaß gemacht.
Und das heißt, du hast dann irgendwie begonnen, quasi so Office-Management-Tätigkeit zu machen, bis du dann die Chance bekommen hast,
dann wirklich redaktionell was zu machen und so das eher der erste Step.
Genau, das habe ich dann, war schon gegen Ende meiner Zeit von Ö3, aber da habe ich dann einfach solche Dinge gemacht oder habe dann auch größere Projekte dann auch für die Nachrichten oder so mal organisatorisch gestemmt und bla. Also das,
ja. Und wie war das, wenn Sie jetzt sagst, so das erste Mal nach London fliegen und ein Interview machen? Wie ist dir da dabei gegangen?
Ja, das war irgendwie, ich war dort, also das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Ich war total nervös, ja, steht davor, das war irgend so ein spezielles Museum, wo diese Interviews stattgefunden haben. Und ich bin dann abgeholt worden von der damaligen Presse. Betreuerin und in so einem Riesensaal und da mussten alle Journalisten warten und einer nach dem anderen ist halt aufgerufen worden und das war so lustig und die sagt dann zu mir so quasi, ja, kennst du schon das Konzept von der neuen Show? Und nein, ja, also die hätte erst in einem halben Jahr oder so beginnen sollen. Und die hat mir wirklich so ein 300 Seiten Schmöker Bildband hingelegt und hat gesagt, lies. Und das war so eine Viertelstunde vor Interviewbeginn.
Okay.
Da war es dann vorbei. Aber es war dann sehr nettes Gespräch mit Neil Tennant. Also das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Es ist wirklich ein sehr, sehr netter Mensch. Und natürlich hat er gewusst, dass das mein erstes Interview, also bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber er hat sich wahnsinnig viel Mühe gegeben und war sehr gesprächsbereit und war wirklich sehr nett. Also ist mir immer noch positiv in Erinnerung geblieben.
Was waren so in dieser ersten Zeit im Radio so deine wichtigsten Sachen, die du dort gelernt hast?
Ja, das Wichtigste halt, dass bei den Nachrichten war es halt irgendwie einfach zu lernen, was ist eine Geschichte, was ist ein Aufhänger. Ja? Wann mache ich eine Geschichte oder wann ist es wert, eine Geschichte zu erzählen und wie baue ich sie auf? Ja? Also auch wenn ich es vielleicht nie jetzt direkt einen Nachrichtenbeitrag gestaltet habe, aber ich war halt bei der ganzen Machart dabei, habe dann die jeweiligen Bundesländerkorrespondenten von Ö3 gebrieft, wie der Beitrag aussehen muss und bis wann wir das brauchen und das Ganze. Also das ist auch alles in meinem Tätigkeitsbereich gefallen. Und da habe ich halt wirklich so von allen, von Interviewführung bis Planung von größeren Kampagnen bei Ö3 halt ziemlich viel mitbekommen. Ja. Also das war schon sehr interessant, das zu sehen, in jegliche Richtung eigentlich. Ja.
Also quasi wie man die Geschichten richtig erzählt für Radio.
Ja, vor allem für Radio. Ne? Du musst halt kurz sein, du musst am Punkt sein und was ist jetzt wirklich der Aufhänger der jeweiligen Geschichte. Und nachher mein Chef von den Nachrichten hat dann auch die Wortredaktion übernommen, also sprich auch alle anderen Beiträge, die halt dann bei Ö3 gelaufen sind. Und dann war das natürlich noch ein größerer Bereich, wo man halt reinschnuppern hat können, inklusive halt Musikgeschichten. Ne?
Ja. Was würdest du sagen, sind bei solchen Musikgeschichten Sachen, die da besonders wichtig sind?
Naja, also da sind wir wieder beim berühmten Aufhänger und was halt besonders wichtig. Also ich finde halt immer eine Geschichte, dass die Band XY ein neues Album hat, wahnsinnig langweilig. Ja. Also das ist natürlich klar der Grund, warum man eine Geschichte macht, aber man sollte dann halt schon irgendwie was finden, den besagten Aufhänger, die Geschichte der Band oder etwas, was es da eben zu erzählen gibt, was will die Band sagen oder und diese Info kriegt man halt am meisten, wenn man die Band dann auch zu einem Interview trifft und so weiter. Und ich glaube, da bündelt sie dann meistens auch die Geschichte dann raus oder verifiziert sie dann, was dann wirklich die Geschichte ist. Ja. Also das ist ganz wichtig.
Wenn wir jetzt so deinen Werdegang weiterverfolgen von Ö3 weiter, dann wie ist dieser Schritt dann weitergegangen?
Das war dann, ein Ö3-Kollege, zu dem habe ich schon die längste Zeit gesagt, ich will irgendwie weitermachen und ich will eigentlich wirklich mehr in die Musik und er hat mir dann gesagt, du, ich habe gehört, das Virgin, also Label, das Label Virgin sucht Leute, probier's doch einmal, vielleicht ist das was für dich. Ich habe damals die Heidi List und Dunja Stachel eben kontaktiert. Die Heidi List war damals Virgin-Chefin in Wien. Und das hat irgendwie dann sofort gepasst. Ja. Und ich bin quasi eingezogen auf die Mariahilfer Straße. Da war das Office eben von Virgin und habe dort als Promoter begonnen eigentlich. Ja. Und
wie kann man sich Virgin damals vorstellen zu der Zeit?
Es war noch richtig groß. Mhm. Ja, also das Label, also der Vertrieb war schon immer bei EMI. Mhm. Ja. Aber das war damals richtig groß, mit Sitz auch noch in München und so weiter, wo man dann da haben wir noch riesige Sachen veranstaltet. Da waren Feste in München, Open-Air-Konzerte, und wo Brian Ferry und Co. und alle Virgin-Künstler eben aufgetreten sind. Mhm. Ja. Und das ist halt alles von den Labels damals noch gestemmt worden. Journalisten eingeladen in Hülle und Fülle, ja, wo du hinfliegst. Und das war halt ganz anders noch. Ja. Also wie das, und Virgin war halt ein Riesenlabel. Es hat ja keine unbekannten Künstler gehabt. Also.
Und wie viel Mitarbeiter wart ihr da im Wien-Büro?
Also in Wien waren wir, am Anfang waren wir nur so eine, waren wir nur Mädels. Mhm. Da waren wir halt 1, 2, 3, 4, ich glaube 5 oder 6 Leute, wenn überhaupt. Ja. Und dann nach und nach haben wir uns natürlich auch ein paar Burschen dazu geholt. Mhm. Und es war eigentlich, das war wirklich, wirklich cool, das war teilweise wirklich wie Schule und Woche. Ja. Das ist echt, das hat super funktioniert und wir haben uns, glaube ich, alle super ergänzt. Die Dunja, also die damals mit mir die Promo gemacht hat, die halt sehr für die mainstreamigen Artists und Dance und bla 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 unterwegs. Und bei mir war halt immer so die Indie-Richtung. Mhm. Also mir hat immer mehr jetzt an die Cave interessiert, wie ich sag's jetzt Atomic Kitten oder so. Ja, das waren damals so die. Obwohl Atomic Kitten auch bei mir gelandet sind. Aber ja, also das haben wir uns dann immer so gut aufgeteilt und haben uns echt gut ergänzt und das war eigentlich wirklich ein lustiges Arbeiten. Haben wir echt einen Spaß gehabt.
Cool. Was waren da so deine Aufgaben damals? Wie kann man das ungefähr?
Na, puh, eigentlich alles, also was mit PR zu tun hat, von Radiobemusterung, Pressebemusterung, Interviewtage, schauen, dass wir internationale Künstler, weil wir haben damals, glaube ich, nur bei Virgin 2 heimische Künstler, Hubert von Geusern und so weiter, damals bei Virgin. Und die internationalen halt, dass man die nach Wien kriegt, die sind auch teilweise wirklich nur gekommen und hat man einen Promotag von, keine Ahnung, Mel C und so weiter, die sind alle nicht, und Victoria Beckham, die sind alle nach Wien kommen auf ihren Promotage. Okay. Moby.
Ja. Ja. Gibt es heuer dann nicht mehr so? Heutzutage dann nicht mehr so?
Internationale Künstler ganz selten. Ja. Das zahlt sich halt Österreich kaum mehr aus. Ja. Das machen sie halt jetzt mit Telefoninterviews, Mailer oder man sendet halt Journalisten irgendwo nach Berlin oder keine Ahnung. Also so wird das halt hauptsächlich gelöst.
Okay. Wie ist dann die Entwicklung dann weitergegangen? Du warst ja dann insgesamt ja schon irgendwie 8 oder 10 Jahre dann beim Major Label.
Nein, ich war, wie lange war ich bei Virgin? Ich weiß nicht, wie lange ich bei Virgin genau jetzt auswendig war, aber EMI hat ja dann Virgin quasi übernommen. Ja. Diese ganze Zeit hat dann halt bei EMI und so weiter 10 Jahre gedauert, bis ich halt weg bin. Und da sind wir dann übersiedelt in das Büro in die Webgasse und sind dort. Ja, da waren wir noch ziemlich viele Leute am Anfang eigentlich. Also haben wir noch integriert waren mit der EMI-Mannschaft. Und, aber durch diese ganzen Einsparungsmaßnahmen, da EMI verkauft worden ist, sehr oft sind halt immer wieder, haben halt immer müssen Menschen gehen. Ja.
Okay, also das war so die Zeit zwischen 2003, 2009 dazwischen ungefähr?
Ja, also ich habe EMI bis 2011 war ich bei EMI. Ja, 2011, Anfang 2011 bin ich weg. 2001 habe ich bei Virgin gemacht.
Okay, und wie kann man sich die Zeit so vorstellen, so von deinen Aufgabengebiete?
Von der EMI-Zeit jetzt?
Ja, oder? Genau.
Na, bei EMI war es dann so, dass ich auch in der Promo natürlich weitergemacht habe und dann sind wir aber alle eigentlich Produktmanager geworden, die halt dann auch Promo gemacht haben. Also das war dann irgendwie so.
Das dann so zusammengelegt
worden. Ja, das hat sich dann Experience Manager genannt und da hat man halt dann Marketing und Promotion gemacht und im Grunde hat man dann alles über gehabt, auch von Radiospots, Fernsehspots, was man damals echt noch in Hülle und Fülle produziert hat. Und andere digitale Kampagnen, die dann halt schon langsamer aufkommen sind. Ja. Also das Ganze halt zu koordinieren.
Ja.
Das alles rechtzeitig an der richtigen Stelle ist. Und
Wie würdest du so aus heutiger Sicht so die Zeiten vergleichen, irgendwie so wie es damals abgelaufen ist, eine Album-Promo und wie die heute abläuft bei so Künstlern, mit denen du da zu tun gehabt hast?
Na, auf jeden Fall geht's jetzt schneller, weil mir ist jetzt gerade eingefallen, wie bei Virgin haben wir, und Amy waren ja die Rolling Stones, ja, und ich werde es nie vergessen, dass ein Album rauskommen und damals gab es wirklich nur die Bilder auf Dias. Ja? Und wenn jetzt das Medium XY angerufen hat, ja, und sagt, ich mache eine Geschichte über bla bla bla, musstest du am Botenbestell die Dias hinschicken und ihn dann genauso bitten, dir die Dias wieder zurückzuschicken, ja, damit du es an anderen, dass der auch die Fotos verwenden kann. Wenn man denkt, wann das aber war, ja, das ist ja noch gar nicht so lang dann her. Also es hat sich halt natürlich irrsinnig viel erleichtert. Ja? Es geht jetzt alles viel schneller. Du schickst jetzt da, bemusterst jetzt die Alben schnell digital, wenn jemand reinhören will. Also es hat sich im ganzen Handling einfach wahnsinnig viel geändert. Ja, du kannst in binnen 2 Minuten den Journalisten von A bis Z versorgen und der kann sofort loslegen. Ja. Also man kann halt viel mehr machen. Ja. Also ich kriege jetzt viel mehr unter in der Zeit natürlich. Ja. Es ist halt alles ein bisschen schneller.
Ja.
In dem Sinn geworden. Ja.
Ich habe letztens habe ich ein Interview mit Günter Unger von Baustella geführt und der war ja lang bei Warner Music und der hat so eine Anekdote erzählt, so wenn du irgendwie so vor 20 Jahren eine Kiste voller CDs auf die Marie-Hilfe-Straße gestellt hättest, dann hätten sie dir die alle weggerissen und wenn du es heute hinstellst, dann wird das nicht mehr irgendwer interessieren.
Sie denken sogar noch welche rein. Ja. Nein, das, also von dem hat sich natürlich auch viel geändert, weil, also das ist halt auch ganz, wir haben damals noch Watermark-CDs gekriegt, ja, also einfach, wo die Musik traceable Wand und oder halt schauen hast können, wenn das irgendwo jetzt in falsche Hände gekommen ist und bla. Also ja, das ist halt jetzt alles in Wahrheit in der heutigen Zeit alles nicht mehr. Also diese Aufwände, die machst du ja nicht mehr. Ja. Mhm. Und in der Promo hat sich halt auch einiges geändert. Also es geht halt alles jetzt viel Weiß schneller. Nicht.
Mhm. Ja. 2011 war ja dann das Jahr, wo du dich entschlossen hast, dich selbstständig zu machen.
Ja.
Wie war diese Zeit ungefähr? Was waren da die Gründe oder die Hintergründe? Genau?
Die Hintergründe waren einfach, also ich wollte eigentlich schon früher weggehen und dann war es aber so, dass meine Kollegin in Karenz gegangen ist und das geheißen hat, ich soll halt in dieser Zeit, wo sie in Karenz ist, diesen Posten halt übernehmen. Dann haben wir gedacht, ach, ich schaue mir das jetzt noch an und habe halt quasi so, das hat damals Director Marketing und Promotion hat gesagt, ich schaue mir das jetzt einfach an, diese 1-2 Jahre und kann dann ja immer noch entscheiden, ob ich dann bleibe und genauso habe ich es dann gemacht. Also diese Zeit war sehr lehrreich, muss ich sagen, weil sie da bei Amy sehr viel getan hat. Wieder neue Chefs, die Chefs dann halt in Deutschland und in England zu Hause. Man durfte dann oder konnte auch gar nicht mehr, weil die Ressourcen nicht da waren, lokale Act sein. Ja.
Mhm.
Was ich finde, was fatal war ja eigentlich. Wir sind dann nur mehr da gewesen und haben einfach internationale oder deutsche Signings bearbeitet. Ja.
Mhm.
Was zwar schön und gut ist, aber so richtig den Grund, warum es uns noch gibt, habe ich dann nicht mehr verstanden. Also da ging gar nichts lokal und es sind dann auch immer weniger Leute geworden, ja, durch Einsparungsmaßnahmen und auch die Künstler und Labels sind halt von EMI weggegangen, ja, weil sie gesehen haben, dass das keine Zukunft mehr hat oder sie sind sowieso, der Vertrag ist sowieso gekündigt worden, ja, weil EMI dann gemeint hat, na, es passt halt jetzt nicht mehr in unser Portfolio und wir können uns halt jetzt nur mehr um die 5 Big Stars halt kümmern. Und das war halt für mich dann einfach mit der Zeit, hat das keinen Spaß mehr gemacht. Also das hat für mich mit Musik nichts mehr zu tun gehabt. Das war wirklich nur mehr da sitzen, irgendwelche Zahlen eingeben, damit irgendwelche Shareholder beruhigt sind in London. Ja.
Mhm.
War sehr langweilig. Ja. Mhm. Ich wollte einfach wieder mit Künstlern zu tun haben, mit Label. Ich wollte das einfach wieder spüren, das Business.
Mhm.
Und ich war dann wirklich schon, also nicht depressiv, aber es hat mich halt irgendwie total runtergezogen, keinen Spaß mehr gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt reicht es mir. Und habe einfach gekündigt, also ohne, dass ich jetzt irgendeinen Ausblick auf irgendwas gehabt habe. Aber es war mir egal. Ja. Es war mir zu dem Zeitpunkt echt egal. Und ich habe mir gedacht, wenn ich es jetzt nicht mache, später wird man dann vielleicht umso gemütlicher und macht es dann nicht mehr. Und das war für mich einfach keine Option mehr.
Okay, und dann hast du einfach gekündigt und wie ist dann weitergegangen? Die
Ja, ich habe mich dann einfach nach der Kündigungsfrist halt, ne, mich selbstständig gemacht und bin dann, habe dann wirklich zwei liebe Vertraute, mit denen ich immer schon bei Imi-Zeiten zusammengearbeitet habe. Das eine ist das Siedesling-Label und das eine, also Christoph Ellinghaus und dann Anne Hafmanns, die ja damals bei Mute noch war und dann bei Domino jetzt, also Chefin vom GSA-Bereich ist. Und die beiden habe ich halt einfach als erster kontaktiert und habe gesagt, Schatz, ich habe echt keinen Bock mehr und habt ihr eine Möglichkeit, ich bin dabei. Und das hat sich dann wirklich ergeben, also zuerst einmal mit ein paar so Produkte zum Reinkommen, Einsteigen, VÖs da und dort und jetzt ist halt seit, ich glaube seit 7 Jahren halt wirklich durchgehend, dass ich wirklich fix mit allem, was das Label halt braucht und was das Label oder die beiden Labels halt releasen, ich dann auch hier betreue.
Das sind so deine größeren internationalen
Kunden, richtig, ja. Quasi. Also das sind die, genau.
Und nebenbei hast du aber dann auch ein starkes nationales Portfolio aufgebaut.
Ja, das war mir halt wichtig, ja, weil das eben bei Emi dann auch nicht mehr gehabt habe. Ja. Also es war zum einen klar, ich habe wieder meine internationalen Künstler dann gehabt mit Cityslang, Galexico und alle, die ich halt schon seit Jahren kenne und auch schon Freundschaften aufgebaut habe, die habe ich wieder zurückbekommen, das war schon irgendwie super. Und dann wollte ich halt auch irgendwie im österreichischen Markt wieder ein bisschen was bewegen oder einfach irgendwie wieder tätig sein und das hat sich dann halt eben wirklich gut ergeben. Triffst du halt dann mit vielen unterschiedlichen Musikern oder Labels und dann versuchst du es einmal. Also und so hat es bei mir auch angefangen, ja.
Ja. Was würdest du dann sagen, ist so von der Arbeitsweise dann, wie du heute arbeitest und wie du damals als Promotion Manager arbeitest, wie kann man das ungefähr vergleichen?
Ja, das war halt, also damals, ich kann jetzt viel eigenständiger arbeiten. Ja. Ich bin jetzt, ich kann Dinge einfach selbst entscheiden, ja, oder mit der Band selbst entscheiden. Früher war das immer, musstest immer, wenn es jetzt wirklich um Entscheidungen, um Single Releases oder wie auch immer ging, weiß ich nicht, deinen Chef in Deutschland oder was auch immer, das abklären, ja, ob das eh in Ordnung geht und dann, bis das also mal ins Rollen geht, ich meine, da vergehen dann halt einmal ein paar Tage, ja, du kannst halt, das ist ein Riesenapparat, ja, das ist sehr schwerfällig, ein Major-Label eigentlich, ja, und das hat alles immer sehr lang gedauert, jetzt kannst du halt echt schnell, wenn die Band jetzt anruft, ich habe eine Idee, keine Ahnung, wir machen nächste Woche, machen wir da geschwind einen Gig, das wird so eine Überraschungsgeschichte, kann man nicht das Video dazu veröffentlichen, ja, machen wir, klar, zack, zack, ja, und alles erledigt, ja. Und du kannst einfach viel schneller agieren, was früher überhaupt nicht möglich war, schon gar nicht wegen Release. Ja. Jetzt stellst du das online und es ist da.
Ja. Wie würdest du ungefähr so eine Kampagne beschreiben oder so deinen Arbeitsalltag jetzt heute, wenn du mit Künstlern arbeitest?
Nein, also beginnen tut es meistens damit, uns einmal einen Plan, also einen gescheiten Plan für die nächsten Monate eben festzulegen, welche Single nimmt man. Das ist auch so ein bisschen ein Teil, das sich halt sehr geändert hat irgendwie. Jetzt bin ich zwar auch PR-Berater, aber es geht auch viel mehr in wirkliche Beratung, ja, weil viele Bands haben kein Management, haben kein Label, ja, und die wissen dann auch nicht, wie viel Zeit darf man zwischen einer Single bis zur nächsten vergehen und macht das überhaupt Sinn, so unser Plan, ja. Du bist halt auch viel mehr heutzutage als Berater tätig, ja, und unterstützt in allen Ecken und Enden, ja, wo es halt fehlt, ja, oder wo es halt nur kein Standbein gibt für die Band. Und dann und dann wird eben mal festgelegt, was weiß ich, erste Single kommt am so und so vielten, zweite, dritte Single, wann das Album, was machen wir noch, wann beginnt die Tour, wann gibt es ein Album, also gibt es ein Showcase oder irgendwas, wann machen wir Promotage. Das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, dass man sich wirklich explizit mit der Band Zeit nimmt und den Medien auch wirklich die Band vorstellt. Ja. Weil im persönlichen Gespräch, das habe ich schon so oft erlebt, dass auch Medienpartner, die vielleicht anfangs ein bisschen skeptisch waren oder naja, klingt interessant, ich schaue es mir mal an, ja, dann wirklich total begeistert und bla, ja, super. Und also das bringt einfach viel mehr, ja. Weil durch die ganze Flut, ja, alles was kriegst, Newsletter und online, ja, du musst dich halt einfach, man muss sich halt damit mehr beschäftigen und ich finde das ein ganz wichtiger Punkt und das mache ich ja bei jeder Kampagne.
Ja. Wie kann man ungefähr sich das vorstellen, wenn du quasi so eine mit einer Band zusammenarbeitest? Wie lange arbeitest du mit denen zusammen oder wie funktioniert das ungefähr?
Also normalerweise arbeite ich schon längere, also mehrere Monate, sagen wir so einen längeren Zeitpunkt, der dann halt wirklich die Singles dann bis zum Album-Release und dann in den meisten Fällen auch bis zur Tour oder zumindest bis zum Album-Release-Konzert.
Okay.
Geht, weil ich finde, das ist einfach ein ganzes Paket, was zusammengehört. Mhm. Ja. Manche Medien erreicht man erst zu einem späteren Zeitpunkt und ich mag das eigentlich eher, wenn sie das durchgehend irgendwie ein Name-Dropping oder so ist und nicht alles irgendwie am Tag X. Ja.
Okay.
Ich finde, das macht mehr, also für mich halt, und ich glaube auch, dass die Bands mehr davon haben.
Also du verfolgst dann eine Kampagne einfach mit mehreren Releases und einer Tour und das für ein
gewisses. Genau, ja. Zeit. Und meistens ist halt ein Album oder ein EP der Hauptrelease natürlich, ja.
Ja. Wie siehst du so jetzt auch so die Rolle des Albums heutzutage und so?
Naja, die Rolle nimmt halt schon generell sehr ab. Ja, das merkt man ja natürlich, ja, weil also das Verhalten oder das Hörverhalten ist halt single-orientiert. Es muss sich halt da auch, muss ich ganz ehrlich sagen, bei den Medien auch irgendwie was ändern, weil bis jetzt ist es halt so, dass die Medien halt wirklich hauptsächlich nur bei Alben oder halt maximal, vielleicht bei einer EP auch irgendwie was schreiben, ja. Aber bei einer, wenn jetzt ein Single Release ist, das interessiert ja jetzt außer einer Radiostation zum Beispiel oder so, niemanden, ja. Also da wird sich sicher noch einiges ändern und dass dann viele so Glück haben wie jetzt, weiß ich nicht, Lois Will oder Margaret Clementine und die jetzt eigentlich nur Singles oder weiß gar nicht, ob da schon EP da war oder so, dass die jetzt schon so in den Medien, das ist halt eher selten, ja, sage ich jetzt einmal. Ja. Also da muss jetzt noch ein bisschen was.
Okay. Alles klar. Was würdest du so als deine Kernkompetenzen bezeichnen? Was die Beratung betrifft?
Naja, also ich finde, dass das Wichtigste ist halt wirklich, mit den Medien in Kontakt zu treten und mit denen wirklich, also da geht es jetzt nicht nur um, ich schicke jetzt einen Newsletter oder wie auch immer, ja, weil das verpufft einfach, ja. Wirklich Gespräche zu führen. Also du musst, das was ich ja vorhin schon gesagt habe, die Band nehmen und sie vorstellen. Ja. Und das ist halt absolut, ich finde das absolut Wichtigste. Ja. Und auch Gespräche führen mit den Journalisten. Ja. Und dann telefoniert man halt mal wieder. Ja. Und das bleibt viel mehr hängen, ja, als wenn jetzt die 10. Mail zu Thema XY ich finde halt, das ist das Wichtigste, weil ohne die Mithilfe der Medien keine gute Kampagne.
Ja. Das heißt, du hast einfach ein extrem starkes Netzwerk zur ganzen Medienlandschaft.
Ja, und das ist das absolut Wichtigste, ja. Also ohne den geht gar nichts.
Ja. Hast du da jetzt, also im Prinzip, also jetzt zum Punkt Netzwerken, Kontakte pflegen, noch irgendwelche Tipps oder was waren so deine größten Learnings auch in deiner ganzen Karriere, was das betrifft?
Tipps jetzt für die Musiker insbesondere?
Oder? Nein, jetzt nicht unbedingt für die Musiker, sondern eher so als für Leute, die auch quasi viel netzwerken, gilt natürlich für Musiker auch, aber auch jetzt, ich sage jetzt, andere Leute, die jetzt irgendwie im Geschäft tätig sind und viel, viel netzwerken müssen und Kontakte pflegen müssen.
Ja, also im Grunde genommen, ich meine, das ist eh das Um und Auf. Ja. Bei mir sind es halt die Medienkontakte, bei einem Veranstalter sind es halt die unterschiedlichsten Booker und so weiter und alle, die man halt irgendwo. Ansonsten ist es einfach, man muss halt extrem hartnäckig sein. Wirklich hartnäckig. Das habe ich wirklich, wirklich gelernt, wenn du nicht die Leidenschaft hast, ja, ich weiß ich nicht, wie man zum Beispiel, ich kann jetzt nur von meinem Job sagen, ja, Promoter zu sein ist nicht immer sehr einfach. Ja.
Ja.
Und wenn du da nicht die Leidenschaft hast, ja, ich glaube, dann kannst du auch nicht wirklich was bewegen oder so. Ja? Dann helfen da vielleicht auch die ganzen Kontakte nichts. Ich meine, bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Ja? Aber wenn du das nicht wirklich gern magst und wirklich hartnäckig bist, weil man darf wirklich also heutzutage, wo wirklich alles sehr schnell geht und digital alles, man darf keine Sekunde warten.
Ja.
Das ist.
Also Hartnäckigkeit und eine große Leidenschaft.
Ja, absolut.
Cool. Das heißt, du hast auch erzählt, zuerst du gehst über mehrere Ecken, du sendest zuerst mal wahrscheinlich einen Newsletter aus, rufst nachher nach, schaust, dass du ständig mit wem in Kontakt bist. Wie kann man sich das sonst so vorstellen?
Also im Grunde beginnt es ja halt meistens mit einer, du droppst deine Single zum Beispiel, also wenn wir jetzt von einer Kampagne reden. Und dann ist natürlich der erste wichtige Punkt, spielt uns FM4 oder, also bei mir ist halt eher FM4, ich habe eher mehr FM4 als Ö3 Play, spielt uns halt FM4 und wenn ja, wie schaut der Support aus? Ja? Und dann kommt eben noch ein Video natürlich auch, und das versuchst du natürlich auch überall, wo halt geht, präsentieren. Gibt es in Österreich jetzt eh nicht so viele Möglichkeiten, aber halt man versucht halt alles irgendwie da auch schon von Anfang an die Medien zu kriegen, ja, damit man die dann halt, wenn das Album kommt oder wenn die Tour da ist, dass man die halt dann auf jeden Fall schon im Boot hat. Ja. Also du machst halt den Newsletter, du schickst die Single aus, du gehst die ganzen Radios durch, auch die kleineren Radiostationen. Ja. Ich finde das auch wahnsinnig wichtig, und auch wenn es freie Radiostationen sind, wenn die auf ein Thema stehen, Interview machen wollen, ja, bitte gerne, macht's, also das ist alles ein Trick zum großen Ganzen dann irgendwann einmal dazu bei, und so geht's halt dann weiter, Single, und dann ist das Album eigentlich schon da, und im besten Fall hat man dann halt wirklich schon gute Geschichten vom Album da, ne?
Das heißt, der erste Schritt, mit der Single zum Radio zu gehen, kann man da irgendwas sagen, wie ein Song sein soll, dass er gut im Radio läuft, zu der Hinsicht, oder hast du da in der Hinsicht irgendwelche Erfahrungen gemacht?
Ja, also es ist halt sehr, sehr schwer zu sagen. Also ich tue mir manchmal im Vorab sehr schwer, wenn mir jetzt Bands oder Labels fragen, glaubst du, wird der Song auf FM4 gespielt? Ja. Ich kann nur mein Bauchgefühl jetzt irgendwo da weitergeben, weil ich ja doch den Sender schon sehr lange kenne und weiß, und was Platz findet und was halt eher nicht, weil auch FM4 natürlich schauen muss, dass sie halt irgendwo Hits spielen, nicht jetzt nur in einer Nische halt dann irgendwo abwandern. Und also im Grunde genommen kommt es, also ich kann da jetzt echt nicht sagen, der Song oder so muss so klingen oder so sein. Natürlich muss er den Zeitgeist halt auch irgendwo treffen, und dass man jetzt dazu FM4 nicht mit, keine Ahnung, mit einer Jazznummer oder so halt hingeht, ist auch irgendwo logisch, oder mit einer Pop-Mundart-Nummer, also ich bin sicher, die kriegen es eh alle, sowieso, aber also was ich nur als Tipp geben kann, dass sie die Bands vielleicht wirklich einmal die Radios explizit anhören, was läuft, um dann auch selber einschätzen zu können, habe ich da jetzt irgendwo eine Möglichkeit überhaupt oder eh nicht. Ja. Also das ist halt, so kriegt man halt das beste Gefühl, von dem, was halt gerade läuft. Manchmal ist halt mehr die Elektronik gefragt, dann ist halt wieder mehr Rock gefragt. Ja. Also im Moment mit den Black Keys kommt halt auch da wieder ein bisschen was in diese Richtung. Und auch die Steaming Satellites, die auch sehr in diese Richtung gehen. Und aber sagen kann man es nie vorher. Ja. Also ich würde nie die Hand ins Feuer legen.
Du hast zuerst erwähnt, eben FM4 und Ö3 als wichtige Player in Österreich. Wer würdest du noch sagen, sind Medien, die für dich strategisch besonders wichtig sind für Kampagnen?
Ja, was halt immer wichtig ist, ist ORF, auch Fernsehen. Ja. Also nach wie vor auch klassisch lineares Fernsehen ist halt bei uns nach wie vor eine Geschichte in der ZIP24, oder Auftritt bei Willkommen in Österreich ist halt nach wie vor sehr wertig. Ja. Ja. Und es sehen ja doch noch viele Leute zu. Ja. Mhm. Und das finde ich halt immer so ein ganz wichtiger Teil der ganzen Kampagne. Und natürlich auch, wenn bei Puls 4 Möglichkeiten sind, ja, da gibt es ja auch die verschiedensten Promo-Maßnahmen, von Videopräsentationen bis Auftritte und pipapo. Also auch bei den Privaten. Ja. Also ich finde es nach wie vor sehr wichtig auch. Ja.
Was findest du bei jetzt besonders bei TV-Redaktionen, was glaubst du, nach welchen Kriterien die auswählen oder was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Ja, also TV-Redakteur, das ist halt schwer, weil im ORF ist halt so, du hast halt für die Kultur nur beschränkt Platz. Mhm. Ja. Und von dem Platz geht einmal das meiste für Klassik. Drauf. Das ist nun so wie jetzt zum Beispiel, wenn Zeiten von Salzburger Festspielen oder so, kannst mit anderen Themen, wird es sehr, sehr schwer. Ja. Also da kannst irgendwie ganz, ganz wenig machen. Also die beste Möglichkeit oder die beste Chance hast du halt ganz einfach, wenn schon ein bisschen Hype da ist, ja, wenn schon ein bisschen, Hype ist ein blödes Wort, aber du weißt, was ich meine, wenn schon ein bisschen ein Bekanntheitsgrad eben da ist, vielleicht ein Single schon auf FM4 oder Ö3 oder so läuft und das ist dann natürlich auch ein wichtiges Kriterium für den ORF, ja, oder weil die müssen ja auch, die brauchen ja auch das Publikum, ja, oder die wollen ja auch Acts zeigen, die schon einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Das ist halt, manchmal passiert es eh, dass dann auch ganz selten, dass dann auch Acts drankommen, die halt vielleicht erst vorgestellt werden müssen. Mhm. Ja, zum Beispiel Willkommen in Österreich macht das oft, ja, dass sie dann irgendwie einen Act einladen, der halt noch nicht so bekannt ist, aber genau das ist dann der Punkt und seit ab Willkommen in Österreich tut sich dann halt was. Ja. Mhm. Also es ist, die Kriterien, warum sie es aussuchen, ist wirklich oft habe ich einen Sendeplatz? Mhm. Ja, gibt's überhaupt eine Möglichkeit? Mhm. Ja. Ist die Band oder der Künstler schon relevant genug? Mhm. Weil es releasen ja sehr viele. Es tut sich sehr viel am österreichischen Markt. Also auch diese Plätze sind hart umkämpft. Also das ist wirklich oft ein tagelanges Nachlaufen. Das klingt jetzt zwar dumm, aber du musst wirklich ständig dranbleiben, und um einen von den wenigen Sendeplätzen zu kriegen. Ja.
Ja. Und Willkommen Österreich ist ja zum Beispiel auch ein typisches Beispiel, die ja am Ende immer eine Band spielen lassen. Mhm. Und da wird es wahrscheinlich auch extrem viel Konkurrenz geben um diese Plätze.
Ja, vor allem, es ist ja halt so, dass dann meistens auch die Künstler, die gerade zum Gespräch eingeladen sind, weil sie dann wirklich sehr bekannte Künstler sind, auch meistens dann auch die Schlussnummer performen. Ja. Das nimmt halt schon ein paar Plätze sowieso halt jetzt weg. Und jetzt hast du vielleicht in einem halben Jahr eine Handvoll Plätze, wenn es gut geht. Ja. Mhm. Und die sind extrem. Mhm. Ja. Und da wird wirklich in internen Redaktionsmeetings wirklich die Köpfe, die rauchen dann oft. Ja.
Okay.
Also das ist, da kommt es natürlich, welche Band ist jetzt, welche passt doch zu Willkommen Österreich, das ist wahrscheinlich auch ein,
Und was legst du denen vor, oder mit was entscheiden die, mit YouTube-Videos oder mit nur den Songs oder den Geschichten?
Ich komme ihnen, also wenn es zu dem Zeitpunkt, wo ich vorstellig werde, das erste Mal mit einer Band, hoffe ich, dass ich schon so viele Argumente am Medial habe, dass das irgendwie auch ein Grund ist, dass die Redaktion sagt, ja, die kennt man da vielleicht doch schon, oder über die ist schon einiges gesprochen worden. Oder da ist jetzt eine Tour, es muss halt immer irgendwie ein Tour-Album oder irgendein Aufhänger muss natürlich geben. Dann hoffe ich halt, das sind dann halt meistens immer die Hauptargumente, und natürlich die Musik auch und die Videos, oder wie präsentiert sich die Band, weil umso cooler oder spezieller sie eine Band natürlich präsentiert, umso mehr Chancen hast du dann natürlich auch, weil Fernsehen, ne, dass du dann natürlich da einen Slot vielleicht kriegst. Ne?
Ja. Genau, das wäre dann quasi so die nächste Frage. Jetzt angenommen, die Band wird jetzt eingeladen, wie präsentiert sich die Band dann am richtigsten, jetzt auch in Interviewsituationen so?
Also eine Band, es kommt halt immer auf die Band drauf an, aber du musst halt authentisch sein, also auch bei den Interviews, man merkt sowieso, auf ein Gespräch einlassen, nicht einfach eine Unterhaltung führen, ich glaube, das ist das Einfachste, was man irgendwie so als Tipp mitgeben kann, sich wirklich einlassen drauf. Und dann kommen vielleicht einmal Fragen, die mag man vielleicht auch nicht beantworten, aber auch das kann man sagen. Ja? Also das ist immer so die größte, oft bei Künstlern, aber einfach einlassen, das wird meistens dann so ein nettes Gespräch und nachher sind immer alle glücklich. Ja? Also ganz entspannt, authentisch sein und dann funktioniert es in den meisten Fällen auch ganz gut.
Wir haben jetzt erst über die quasi die TV-Landschaft gesprochen. Wie würdest du jetzt so die die Print-Landschaftsszene jetzt aus Band-PR-technisch in Österreich?
Ja, gibt schon, sag jetzt einmal, Medien, die da verstärkt auch wirklich auf Musikcontent setzen, ja, oder auch wieder verstärkt darauf setzen. Weil bei uns ist ja Print in Österreich doch noch, wird ja doch noch stark gelesen, wenn es im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern jetzt, ja, wird es echt noch konsumiert. Und da gibt es relativ schöne oder wirklich gute Formate in Tageszeitungen oder in Wochenmagazinen zum Beispiel, die man gut nutzen kann. Und wo er merkt, dass es gelesen wird, weil ich echt auch Feedback kriege, ja, nicht einmal nur von Brancheninternen, ja, sondern auch, wo die Bands dann direkt angesprochen werden von Fans. Hey, ich habe gesehen, ein Porträt in der Presse, keine Ahnung, ja. Super, habe gar nicht gewusst, dass ihr das und das auch macht, sie kommen jetzt zum Konzert, bla, ja. Also man merkt dann schon, dass sich da einfach doch noch was tut und die Bands nutzen halt dann auch gern den Online-Link davon und das wird halt in allen Social Medias, geht es dann rauf und runter und damit haben es halt dann wirklich viele Leser.
Ja. Ja. Und davon profitieren dann die Medien ja auch, dass die Bands das verlinken.
Natürlich, das soll ja auch ein Zusammenspiel sein, finde ich halt, ja. Die Medien helfen der Band, haben aber auch den Content natürlich und umgekehrt, ja. Also das ist, und wenn du eine schöne Geschichte als Band zu erzählen hast, dann hast du eigentlich immer Chancen auch in den Printmedien, ja.
Ja. Weil du die schöne Geschichte erwähnst, ist das auch teilweise ein Part, an dem dich du irgendwie mit der Band zusammensitzt, Geschichten entwickeln?
Ja, muss. Also ich will jetzt, was ich nicht will, ist jetzt krampfhaft irgendeine Geschichte suchen, ja, weil das bringt auch nichts. Ja. Aber viele Bands haben von sich aus einfach schon eine Geschichte. Und das ist wahnsinnig, entweder der Hintergrund ist schon so spannend, die Biografie, was sie vorher gemacht haben, oder das Album zum Beispiel hat einen speziellen Aufhänger, sei es jetzt da egal, politisch, anyway. Ja. Also, und da kann man dann schon einiges rausziehen. Und die meisten Bands, muss ich wirklich sagen, kommen auch schon mit einer Geschichte. Ja. So dieses, da habe ich jetzt nur ein Album und ja, gibt es eigentlich wirklich selten mehr. Ja. Also es ist wirklich sehr viel kreative österreichische Musiker, die wir haben. Gott sei Dank. Ja.
Sehr gut. Das heißt, der Erfolg von einer Kampagne hängt dann auch letztendlich an der Qualität von den Geschichten, die die Bands erzählen und der Musik gemeinsam.
Es unterstützt natürlich die Kampagne. Natürlich ist die Musik das Wichtigste, ja, weil du kannst nur so eine gute Kampagne und Werbedings haben, okay, bist du kurze Zeit präsent, ja, aber ob es nachhaltig ist, wenn es nachhaltig sein soll, dann muss auch wirklich die Musik und das Album halt wirklich stimmen. Mhm. Ja. Das muss wirklich dann passen, das ganze Konzept halt.
Mhm. Was sind zum Beispiel noch so Punkte, die die Bands richtig machen können, wenn sie mit dir zusammenarbeiten und dir das Material liefern? Mit welchen Materialien arbeitest du am liebsten? Also jetzt, wenn ich eben Videos, Texte, Fotos.
Ja, im Grunde genommen ist halt, was ja das Fotos ist gut, dass du das ansprichst, das finde ich immer sehr wichtig, dass die Fotos halt passen oder auch eine einheitliche Linie vorgeben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, also was braucht man? Man braucht im Grunde genommen, was braucht man zum Arbeiten? Man braucht einen Text, man braucht Musik. In welcher Form das jetzt auch immer schon ist, ob es jetzt schon ein Video oder nur ein Song ist. Gute Pressefotos, einen guten, knackigen Pressetext, ja. Das ist ganz wichtig und da kommen auch die meisten Bands schon mit einer Vorlage, ja, die es jetzt schon ein Label oder irgendwer anderer halt geschrieben hat oder befreundete Journalisten. Und das ist die Band auch schon gut kennen und persönlich kennen und das funktioniert eigentlich dann gut und dann geht man da einfach nochmal drüber, ob das eh so passt oder nimmt sie halt die Stellen raus und macht das halt dann kompakt für den Release und mit dem arbeitet man halt dann und es ist halt auch beim PR-Text immer, ja, ganz wichtig, dass das jetzt nicht ein Roman ist zum Beispiel, ja. Kurz und knackig, das ist
Okay, also da hilfst du dann auch, die BR-Texte mitzuentwickeln?
Ja, da schon. Also ich schreibe es jetzt nicht in erster Linie ganz neu, weil wirklich die meisten schon mit Ideen auch kommen. Ja. Ich gebe dann auch wirklich, oft ist es halt so, dass zum Beispiel ich zwar unterschiedliche, welchen findest du denn jetzt besser oder würdest du das umschreiben, und dann schreibe ich halt kurz was um oder sage, den ersten Vorschlag finde ich am besten, mit dem arbeiten wir jetzt weiter und so halt. Also ich versuche da schon Input zu geben oder dass einfach ein bisschen nicht so holzern alles klingen muss, sondern schmeißt doch mal einen O-Ton rein, ja, also einfach, um das Ganze ein bisschen zu erzählen, erzählst, worum geht es im Song, was ist ein roter Faden vom Album, ja, was ist die Geschichte, und wenn ich zum Beispiel eine Band habe, wo fünf Protagonisten eine Wahnsinnsbiografie aufzuweisen haben und davon steht nichts im Pressetext drinnen, ja, dann muss ich leider fragen, Kinder, das ist unsere Geschichte, ja, das ist unser, mit dem verkaufe ich euch, klingt blöd, verkaufen ist aber so, ja. Ja. Mit dem gehe ich nach draußen und sage, der XY ist doch schon von der Band, der das gemacht hat. Und dann werden natürlich die Medienpartner interessiert. Also das gehört alles in einen Text rein. Ja. Mhm. Natürlich, wenn es noch keine Biografie gibt. Also alles muss man auch nicht reinschreiben. Ja. Mhm. Aber
okay, das heißt, du verkaufst auch hauptsächlich mit den Texten, wenn du es jetzt anschaust.
Ja, natürlich. Und mit den Gesprächen, also mit dem, was die Band und wo wir uns halt darauf einigen, was so unsere Kernpunkte sind. Mhm. Ja.
Genau, das heißt, dieser Part, der muss dann wirklich top sein, um das bestmöglich verkaufen zu können. Was würdest du sagen, so ab welchem Level von Bands hilft es, mit dir zusammenarbeiten, oder wie fern können die Bands das sonst auch irgendwie selber machen, oder was würdest du da empfehlen?
Also im Grunde ist es bei mir, also ich habe sowohl Bands, die heute schon sehr bekannt sind, als auch komplette Newcomer. Ja. Mhm. Das mache ich ja gern, wenn ich jetzt eine Band wirklich gut finde, ja, und da wirklich Möglichkeiten sehe. Und auch das, was für mich ganz wichtig ist, das Persönliche stimmt. Ja, also das ist für mich ganz, ganz wichtiges Kriterium. Dann kann man auch schon als wirklich Newcomer oder mit einem Debütalbum oder mit einer Debütsingle was machen. Ja. Also wenn jetzt eine Band sagt zum Beispiel, hey, wir haben jetzt nur Single, glaubst du, kann das auf FM4 funktionieren oder auf E3 oder wie auch immer, kannst du uns da irgendwo helfen, wenn ich eine Möglichkeit sehe, dass ich die Jungs, was echt schon öfter gelungen ist, die Jungs oder Mädels, die ich jetzt auf FM4 kriege, dann macht das natürlich von Anfang an auch Sinn. Ja. Mhm. Aber was halt die Bands nie, ich sage jetzt einmal, unterlassen sollten, ist, dass sie selber auch da versuchen, wirklich alle möglichen Kanäle und Fans zu kriegen, sei es jetzt über Social Media oder auch durch Live-Spielen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das brauchst du einfach auch bei klassischer PR, einfach begleitend. Ja. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Das allein hilft da nichts und das allein auch nicht. Ja. Also du brauchst wirklich diese Kombination, das heißt Newcomer, ja, auch sehr gerne, aber da mussten wirklich auch mitgeholfen werden von allen möglichen Seiten, oder da muss man auch sehen, dass die Band aktiv ist. Mhm. Ja, weil dann wird es auch einfacher im Radio.
Ja.
Natürlich.
Okay. Und du hast zuerst erwähnt, du sammelst auch einfach die Ergebnisse ein, fängst an bei den Sachen, die irgendwie, sag ich jetzt mal unter Anführungszeichen, leichter zu kriegen sind, und sammelst dann den Ball weiter und gehst dann zu den Größeren wie TV-Redaktion.
Genau, also wenn ich dann die, natürlich versuche jetzt die Forscher von Anfang an ins Boot zu holen, ja, weil es sitzen ja sehr viele Musikfans in den Redaktionen, und wenn du da schon jemanden kriegst, einmal am Anfang wird es natürlich leichter dann zur späteren Stunde, dass der oder diejenige dann den jeweiligen Abteilungsleiter oder Leiterin dann auch überzeugt. Ja. Ja. Und das ist halt ganz wichtig im ORF. Ja. Und, aber es stimmt schon, man fängt natürlich mit den Sachen, die man zuerst kriegt, an, weil das ist dann einfach einmal präsent. Das sind die weiteren Argumente, die du dann für den nächsten Step halt wieder hast. Ja. Und so geht das halt weiter. Und dann bei der Tour im besten Fall super, alles ausverkauft, ja. Sehr erfolgreich. Ja, das ist halt so. So ist, wäre der Idealplan.
Und wenn du so mit einer Band jetzt am Anfang zusammensitzt, was sind da so die, so das, was du am öftesten irgendwie mit denen besprichst, Punkte, die da irgendwie wichtig sind in dieser strategischen Planung am Anfang?
Die Timeline, genau, wann, wo, dass man ein bisschen einen Zeitraum zwischen Single 1 und Single 2 lassen sollte, und damit man sich nicht irgendwie gegenseitig, wenn jetzt gerade der Song schon auf FM4 rauf runter rennt, ja, dann dauert das halt ein bisschen, ja, bis man mit der Single 2 halt beginnt. Und das ist aber vielen, so blöd es jetzt klingt, auch gar nicht so klar. Ja. oder wann wir jetzt das Video, soll man das jetzt zeitgleich oder später oder früher, ja, das sind halt so Basic-Sachen, die dort vor allem die Newcomer natürlich, die jetzt auch kein Label noch haben oder noch nie gehabt haben, ja, und auch niemanden haben, der ihnen da jetzt da hilft, ja, ist das einmal das ganz Wichtigste, ja, dass man ihnen solche Basic-Sachen wirklich erklärt, ja, wie das funktioniert und oder auch ihnen sagt, was man wirklich braucht. Ich brauche ein Single-Cover, ich brauche das und ich brauche es bis zu diesem und jenem Zeitpunkt, weil das ist ganz wichtig, ich habe ja einen Vorlauf, ja, oder auch die Redaktionen haben einen Vorlauf, ja. Wenn ich ein FM4 einen Tag vor VÖ, also vor Veröffentlichung, was schick, kann ich nur auf deren, sage jetzt einmal, gut will hoffen, dass sie es dann auch spielen. Ansonsten muss man da schon so an zwei Wochen halt jeder Redaktion halt auch Zeit geben. Und das möchte ich auch, ja, weil alles, was so überhudelt ist, das kann man auch nicht gut präsentiert, finde ich. Mhm.
Das heißt, wann beginnst du etwa zu arbeiten für eine Kampagne?
Wenn jetzt das Album, also ich arbeite jetzt zum Beispiel jetzt im Juli schon für Album-Releases Ende September. Mhm. Also da bin ich jetzt schon bei manchen bei Single 1, Single 2. Mhm. Ich fange wirklich so vor dem Album 3-4 Monate vorher an. Manchmal kommt ja schon ein Vorab-Single noch, die ist dann noch früher, dann ist halt, dann startet man halt da und bei Conera haben wir das jetzt zum Beispiel auch ganz anders gemacht. Da war schon eine Single im letzten Jahr, dann ist Teil 1 der Platte im Jänner erschienen, Teil 2 der Platte, also die B-Seite dann jetzt auch im Mai. Also das war schon recht langer Zyklus und hat aber, finde ich, dem Release gut getan. Ja, also das ist immer unterschiedlich, es kommt wirklich darauf an, welcher Act und was man will damit.
Mhm. Wenn du dir jetzt so die perfekte Band und die perfekte Kampagne vorstellst, was für Kriterien fallen dir da ein, die da passen müssen oder an die du, wenn du dich an eine besonders erfolgreiche Kampagne erinnerst, die du gemacht hast zum Beispiel?
Erstens muss das Album muss einmal perfekt sein. Ja? Das muss mir jetzt komplett von vorn bis hinten mit jeder Nummer überzeugen. Mhm. Ja? Hab ich, gibt's. Ja, cool. Und dann muss es wirklich dann muss es persönlich total gut stimmen. Mhm. Und das habe ich ja wirklich oft, dass ich dann so gute Bekanntschaften oder Freundschaften dann wirklich auf längere Sicht hin einfach erschließen. Das war immer so ein guter Kriterium und dass die Band, dass man mit ihnen wirklich reden kann und man wirklich alles zeitgerecht kriegt. Dass er Videos, es kann sich immer natürlich was verschieben, ja, aber dass wirklich an dem Plan, den man sich ausmacht, dass das halbwegs oder wirklich so dann erfüllt wird, dass die Band dann wirklich da ist, wenn man sie braucht für Promo und wenn es wirklich schon eine bekannte Band ist oder das eine erfolgreiche Kampagne ist, dann sind die sehr eingesetzt. Ja? Also auch mit Interviews und dort und FM4-Besuch und Tour und Videopräsentation, Showcase und weiß ich nicht was. Viele Interviews, das ist immer so mein Hauptproblem. Oder das hat, sagen wir so, den meisten erfolgreichen Kriterien, also Kampagnen immer sehr geholfen. Mhm.
Ja. Viele Interviews geben und egal. Ja gut, das verstehe ich nicht.
Ja, egal, meinst du jetzt wem oder meistens schon passen. Nein, also das ist klar, das muss halt schon einen Sinn ergeben, auch wann das erscheint. Ja? Also man darf jetzt nicht jetzt da wahllos einfach jetzt Interviews, das ist zum Beispiel auch wichtig, ja? Weil viele das auch nicht wissen, die mir dann anrufen Künstler und sagen, ich habe jetzt damit XY, ist ein guter Bekannter oder wie auch immer ausgemacht, ja, dieses Interview und das kommt jetzt in 2 Wochen. Sag ich, na, was wird das jetzt? Ja, das wird ein schönes Porträt, 2-3 Seiten. Sag ich, okay, das Album kommt in 3 Monaten, ja. Kannst du oder können wir das nicht vielleicht so legen, dass das vielleicht kurz vor Album-Release, weil wenn es so eine große Geschichte ist, das willst du ja dann jetzt nicht irgendwie, weil das verpufft dann, ja, wenn du das irgendwo zwischen Single 1 und 3 und Album irgendwo hast. Also du musst schon gezielt auch schauen, wann welche Geschichte. Und da muss man dann halt auch mit den Medienpartnern offen reden, ja. Und sagen, schaut, für uns hat er das mehr Sinn zu dem Zeitpunkt und für euch auch, weil da die Band schon diesen Dings hat und ihr könnt das ankündigen. Also man muss halt einfach reden und das halt planen und nicht wahllos passieren lassen. Das ist auch noch ganz wichtig. Ja. Mhm.
Wenn du jetzt, was würdest du sagen, macht einen erfolgreichen Künstler irgendwie aus? Jetzt auch im Hinsicht, jetzt nicht nur auf Promo, sondern im Gesamtbild irgendwie.
Es muss eine gewisse Einzigartigkeit da sein. Ja? Mhm. Also es darf jetzt nicht oder es sollte nicht jetzt die 10. Band sein, die wie Wander oder Bilderbuch, ich sage jetzt nur irgendwas, ja. Klingt, oder wenn ich schon lese oder wenn ich einen Pressetext kriege, klingen wie, und ich kriege dann eine Liste von 5 internationalen Bands, dann interessiert es mich schon nicht mehr. Ja. Mhm. Also natürlich, das gibt dann zur Einschätzung, ja, in welche Richtung es geht, ja. Aber würde ich nie machen. Ja. Also, es ist für mich ein No-Go. Und also es muss wirklich was eigen, ganz was Neues, eigenständig. Natürlich erfindest die Welt jetzt nicht mehr neu, ja. Das ist keine Frage. Aber wieder wirklich was Neues, was Knackiges, was man vielleicht im Moment nicht so kennt, ja, was sich ein bisschen abhebt, weil damit hast du dann auch, wenn du dich abhebst, auch Erfolg im Radio. Mhm. Ja, zum Beispiel, oder auch bei den anderen. Also Radio ist halt enorm wichtig. Das ist halt sehr wichtig. Ohne Radio wird es halt mit der restlichen Kampagne schwierig. Also du bist jetzt ein Jazzkünstler. Ja, dann läuft das natürlich in eine ganz andere Richtung, aber Radio Airplays halt, ja. Mhm. Aber das ist der wichtigste Punkt, also
die einzige Artigkeit. Was würdest du an Seiten sagen, macht einen erfolgreichen Promoter aus?
Da sind wir jetzt wieder bei der Leidenschaft, gell? Ja. Nein, es ist wirklich hart, ich sag, es ist wirklich nicht einfach. Ja. Also ich bin da jetzt ganz ehrlich, es ist teilweise dann wirklich hart, ja, wo du da denkst, boah, das kann jetzt nicht sein, oder du ärgerst dich halt über Dinge, die halt nicht weitergehen oder zu langsam gehen oder die du halt jetzt brauchst. Und da musst halt einfach dann auch die Ruhe und Gelassenheit haben. Mhm. Ja, und auch nichts zu überstürzen, ja, nicht zu schnell oder zu viel Druck machen, das ist auch ganz wichtig, weil du kannst dir die Medienpartner nicht stündlich jetzt da, also du musst echt ein Gespür haben,
ja,
wann, zu welchem Zeitpunkt du wem jetzt in welcher Form kontaktierst. Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Einer mag zum Beispiel, der will nur angerufen werden, ein anderer telefoniert zum Beispiel überhaupt nie. Ja? Den erreicht man halt nur über WhatsApp oder E-Mail oder keine Ahnung. Und diese Gewohnheiten muss man wissen. Mhm. Und wenn man sich auf das einlässt, auf das Spiel, dann, also ich glaube, diese Gelassenheit, diese Ruhe, die musste ich auch lernen.
Und die Menschenkenntnis quasi.
Ja, man muss sich schon ein bisschen einfühlen, weil natürlich wartet er nicht auf deinen Anruf. Niemand wartet darauf. Es gibt so viel da draußen, über die sie schreiben, berichten könnten. Ja. Mhm. Also du musst halt da schon einen Weg finden, dass du so wenig wie möglich nervst. Ja. Ja, und im besten Fall auch noch Interesse wächst dabei. Mhm. Ja, das ist so irgendwie das Wichtigste.
Okay. Wie schaffst du zum Beispiel, dann die Motivation aufrechtzuerhalten?
Mir hilft dann zum Beispiel immer ein Treffen mit netten Menschen. Mhm. Das klingt jetzt total blöd, das kann von der Branche oder auch privat sein oder wie auch immer. Mhm. Aber das ist dann immer, wenn ich mich dann zum Beispiel privat treffe und auf ein Konzert gehe, oder, also Musik hilft da sehr.
Ja.
Also ich habe zum Beispiel die schönsten Abende, wenn ich bei einem coolen Konzert oder was auch immer bin und mit der Band, zu der ich einen hoffentlich guten Draht habe, ja, gute Gespräche führe, und ich finde, das ist dann so ein kreativer Prozess, dass mir das dann wieder die Motivation der Band oder auch des Labels oder des Tourmanagers, ja, keine Ahnung, ja, motiviert mich dann wieder selber so, wo ich mir denke, ah, das sind ja lächerliche Problemchen, die du hast, ja, alles nur halb so wild, alles nicht so wichtig, ja, und das wird dann wieder bewusst, ja, also solche Momente helfen mir dann schon wieder, oder nette neue Bands kennenzulernen. Ja? Ja. Das hilft dann auch.
Cool. Durch welche Sachen hast du in deiner Karriere, würdest du sagen, am meisten gelernt? Waren das einfach Sachen einfach zu machen oder durch gewisse Mentoren oder durch Bücher? Oder wie hast dich du immer weitergebildet oder bist am Ball geblieben?
In erster Linie Learning by Doing. Bei mir war das fast wieder immer überall ins kalte Wasser. Mhm. Das war, ich meine, natürlich, man hat das ganze Leben Mentoren. Ja. Du hast immer irgendwelche, ob es jetzt meine Kolleginnen bei Virgin waren beim ersten Moment oder mein damaliger Chef bei Ö3 zum Beispiel. Das waren halt alles natürlich, die mir Input gegeben haben, ja, und auch wenn man was falsch macht, ja, man braucht diesen Input, man lernt ja draus, und die begleiten dich ja dein ganzes Leben, diese Menschen. Manche bleiben dir und manche sind halt nur temporär, aber im Grunde genommen ist das meiste eigentlich wirklich Learning by doing, weil ich mit, ja, das war im Funkhaus mein erster Job, also Schmalband, ja, Nachrichten, okay. Also ich bin da wirklich, ja, vorher ja damit nicht in Berührung gekommen. Ne?
Cool. Ja gut, wir kommen jetzt eh schon langsam zum Ende. Abschließend, gibt es von dir noch irgendwas, was du jetzt unseren Hörern irgendwie mitgeben kannst oder irgendwelche spannenden Tipps, die du stundenlang vorbereitet hast?
Was kann ich, also ich kann jetzt in erster Linie wahrscheinlich nur den Musikern Tipps oder so geben, ja. Da kann ich nur sagen, gelten fast dieselben Kriterien wie bei mir. Du musst hartnäckig sein, du musst auch die Leidenschaft haben, dass du vor allen Dingen die Geduld dann hast, weil alles funktioniert nicht immer vom Tag X an, ja, und es kommen auch Fälle, wo halt vielleicht gar nichts funktioniert, wo ein Album floppt, eine Single floppt, eine Tour überhaupt nicht funktioniert, aber von da musst du dann weiter dranbleiben, ja, wenn du an die glaubst und wenn du mit den richtigen Partnern arbeitest und du das Richtige machst, dann glaube ich eigentlich, dass das dann über längerfristig, es ist alles ein bisschen längerfristiger, muss man planen. Dieses Kurz-Kurz ist nichts, bin ich kein Fan davon.
Alles klar, also hartnäckig bleiben und dranbleiben.
Ja, es ist wirklich, wenn man was gern macht, dann ist man aber eh automatisch hartnäckig. Ja.
Super cool. Ja gut, Sabine, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke dir für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Super, mir auch. Ja, bis bald.
Danke dir.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du mir helfen willst, den Podcast weiter zu verbreiten, dann sag es gerne an deine Freunde weiter oder hinterlass mir eine Bewertung bei iTunes. Ich freue mich außerdem immer riesig über Feedback zum Podcast. Also was hat dir gefallen, was kann ich noch verbessern, welche Gäste würden dich mal interessieren, welche Themen und so weiter. Wenn du außerdem mehr zum Thema erfahren möchtest, verschicke ich auch regelmäßig die wichtigsten Learnings aus den Gesprächen per E-Mail. Also wenn du diese auch erhalten möchtest, schick mir einfach eine kurze Mail an office@dermusikmanager.com. Danke nochmal fürs Zuhören und bis bald.